zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag und sonst wo, was auch immer, für welche Uhrzeit sein möge oder ist. Punkt. Hier ist euer Lieblingspodcast Distanz und Gloria. Es geht nur beides. Also eins von beiden geht nicht. Ja? Man muss immer beides zusammen haben. Mit der Folge 157 Moderation ist heute von und mit Julius Sattler, für und mit Julius Sattler und Robert Polas und alle Duggies und alle, die jetzt neu dazugestoßen sind, herzlich willkommen. Wir sind seit ungefähr 30 Sekunden, würde ich mal schätzen, on air und es ist 07:57 Uhr in Deutschland, also 7:57 Uhr am Sonntag, den 15. April und es ist 23 Uhr, Correction, 22:57 Uhr, Samstag, den 13. April in
San Diego, La Jolla, Kalifornien. Und tatsächlich muss man in dem Fall noch unterscheiden zwischen der reellen Zeit und der gefühlten Zeit, denn da ich mich so eben erst in diese Zeitzone begeben habe, ist die gefühlte Zeit gerade 1:58 Uhr. Aber die richtige Zeit ist 22:57 Uhr. Es fühlt sich aber verdammt nach 1:58 Uhr an. Es ist echt so, dass dieses Reisen den Schlafrhythmus ganz schön, pardon my French, fickt. Das ist wirklich krass. Das halte ich auch so extrem nicht mehr in Erinnerung. Aber es sind einfach so viele Zeitzonen in Amerika zu überwinden. Und dann bist du gerade in einer angekommen und dann musst du wieder woanders hin. Es geht aufs Gemüt. Aber ich freue mich auch, dass wir das geschafft haben, dass wir uns hier zusammen telefonieren. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass der Herr Städt an einem Sonntag vor um 8 Uhr überhaupt ansprechbar ist. Das ist ganz fantastisch. Ich freue mich auch, dass wir das schaffen. Liebe Grüße aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Hier ist der Herr Polas. Der Herr Städt ist erstmal demonstrativ gegangen. Ich glaube, ihm ist gerade eingefallen, was er vergessen hat. Wahrscheinlich ein Netzteil, so wie ich ihn kenne.
Ganz genau. Ungefähr eine Minute, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ist mir das aufgefallen, dass das noch fehlt. Und dann habe ich es sofort wieder vergessen. Und ich sage noch, ich weiß leider nicht mehr, was ich vergessen habe. Ich werde es aber bestimmt gleich merken. So.
Herr Städt, die obligatorische Frage am Anfang, während du nebenbei vielleicht an dem Kabel ein bisschen rumspielst. Du merkst, wie ich hier geschickt gerade Zeit von der Uhr nehme. Wie geht's dir?
Gut, ja, also sehr gut, ein Glück. Ich habe ja letzte Woche genörgelt und Sorgen gehabt, wie das denn jetzt wird in Wien, weil es da sehr viele Unwägbarkeiten gibt, wenn man so einen neuen Job beginnt. Zumal das ja jetzt nicht um die Ecke ist in Mochau oder in Dürweitschen, sondern es ist eher weiter weg. Andererseits wundert man sich, Wien ist nur ungefähr so weit weg wie der Ruhrpott von uns aus. Das heißt, es ist trotzdem was man im Zweifelsfall mit dem Auto fahren kann, so man eins zur Verfügung hat. Und das zum Beispiel regelt sich jetzt auch, dass es da noch ein weiteres Fahrzeug geben wird für uns, weil wir ja leider in einem Gebiet wohnen, wo man nicht mal so eben mit Öffis wegkommt. Vor allem dann nicht, wenn man noch so weit muss. Und es ist aber tatsächlich auch so, ich habe ja das Konzept Standby-Fliegen schon mal erklärt. Ne?
Ja, hast du, glaube ich.
Du hast es auch schon mal miterlebt.
Ne? Mit dir zusammen.
Das mal kurz zusammenfassen.
Das war sehr aufregend. Genau.
Ja, vor allem für mich. Du warst die Ruhe selbst. Also es ist so, dass man für ganz wenig Geld einen Flug bucht. Also man bezahlt eigentlich effektiv bloß die Steuern und Gebühren. Und ein bisschen was mehr und setzt sich dann an den Flughafen und fliegt nur mit, wenn ein Platz frei ist. Wenn kein Platz frei ist, bleibt man halt sitzen oder stehen. Und das ist natürlich eine lukrative Art und Weise zu pendeln. Allerdings ist es natürlich nur dann eine lukrative Art und Weise zu pendeln, wenn da noch ein Platz ist. Und das ist jetzt so, dass die Flieger zwischen Wien und Leipzig jetzt von einer anderen Fluggesellschaft geflogen werden für Austrian Airlines. Und zwar ist das eine schwedische Fluggesellschaft und die fliegen kleine Flieger, ATR 72, und die haben 70 Sitzplätze. Früher ist Austrian diesen Flug geflogen mit der Embraer E195, den ich jetzt fliegen werde in Kürze, mit 120 Sitzplätzen. Das heißt, es ist wirklich ein gebührender Unterschied, was die freien Sitzplätze betrifft. Früher war es überhaupt kein Problem auf diesen Flügen und jetzt ist es ein Riesenproblem. Allerdings, ich habe es ja offensichtlich am Freitag hergeschafft, aber ob ich es heute Abend wieder zurückschaffe, das wird sich zeigen. Sonst halt Auto.
Aber das ist ja nicht dein Problem dann im
Zweifel, oder? Doch, in dem Fall schon, weil es ja meine private Reise nach Hause ist. Das heißt, es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Es gibt ja auch einen Nachtzug, der im Zweifelsfall auch fährt.
Ach so, Moment, das heißt, du bist gerade in Wien?
Nee, ich bin zu Hause.
Hä? Ich bin raus.
Das ist in Ordnung.
Moment.
Du bist ja auch irgendwo mitten in der Nacht.
Egal. Die Leute werden es bestimmt verstanden
haben. Ich bin am Freitag hierher nach Hause gekommen.
Ach, hierher nach Hause. Okay, gut. Dieses Puzzleteil fehlte mir im Satz.
I'm sorry. Genau. Und jetzt werden wir sehen, ob ich heute wieder zurückkomme.
Es wird sicherlich gehen. Aber das ist sehr schön, dass
du... Genau, so wie als wir zusammengeflogen sind.
Genau.
Da war auch alles gegen uns und Robert saß einfach nur auf diesem Stuhl und sagte, Herr Stett, es hat schon immer irgendwie geklappt.
Ja, das ist auch so. Wobei ich sagen muss, und da war deine Überleitung jetzt gerade eine sehr gute, weil du sagst Embraer, was, E?
195.
Wir sind neulich mit einer Embraer E220, glaube ich, geflogen. Gibt es das?
Die gibt es nicht.
Nee. Oder 200?
Nee, auch nicht. Geht alles nur 170, 175, 190, 195 und jeweils E am Ende.
Nee, aber bei uns war egal. Ist auch egal. Auf jeden Fall war es
auch ein Canadair-Jet gewesen.
Ja, es war, glaube ich, eine Embraer, aber ist egal. Mit dieser 75 Personen fassenden Maschine sind wir von Houston nach New York geflogen. Und ich will nicht übertreiben, aber es war der Horror. Ich habe noch nie so einen beschissenen Flug erlebt, wirklich. Es war so, dass das Wetter sowieso sehr drückend war die ganze Zeit in Houston. Es war unfassbar warm, es war unglaublich feucht, es war irgendwie nicht so schön. Das war halt wirklich so das schwüle Sommerwetter, man verzeihe mir. Das war tatsächlich kein Freudscher, sondern es ist ein Müdigkeitsversprecher gewesen. Und dementsprechend zeichnete sich das auch schon ab, weil auch Gewitter angesagt war. Und der Pilot hat einen relativ engen Spiralstart hingelegt. Wie heißt der Fachterminus dafür?
Das ist wahrscheinlich dann eine Turning Departure gewesen.
Ich hätte jetzt, weißt du, so aus nichts ahnt und weil das gut klingt, hätte ich jetzt Spiral Start gesagt oder so.
Nee.
Gut.
Sorry.
Da ist Turning Departure natürlich viel besser. Egal, jedenfalls war das schon wackelig, aber das ging noch. Und dann, wenn man denkt, man hat das Schlimmste überwunden im Aufstieg, hat er dann die Maschine gerade gezogen und dann fing es an, in alle Richtungen zu schleudern. Also es war nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Ich habe noch nie sowas erlebt, das war widerlich. Und wir hatten wirklich zwischenzeitlich Sorge, ob es das jetzt war. Also das war wirklich, wirklich nicht schön. Und ich weiß nicht, vielleicht fällt dir dazu was ein. Es ist ja immer, das eine ist ja immer die Theorie, ne? Was können diese Maschinen in der Theorie ab? Und das andere ist ja am Ende immer die Praxis, wenn du es dann erlebst und du weißt zwar, eigentlich können die eine Menge ab, aber du hast so das Gefühl, da hat überhaupt keiner mehr eine Kontrolle über das, was passiert. Das war echt beängstigend und ich war richtig mies durchgeschwitzt und ich hatte überhaupt keinen Bock, jemals wieder in ein Flugzeug zu steigen. Es war nicht schön, es war wirklich nicht schön.
Und doch bist du natürlich gestern oder heute in ein Flugzeug gestiegen.
Die Wahl wäre geblieben.
Das ist ja nichts.
Die Wahl wäre geblieben, entweder da zu sein, da zu bleiben in New York. Und das ist für mich auf Dauer auch keine Lösung, wie ich festgestellt habe. Die Stadt ist einfach, es ist eine Stadt der Superlative, ja, im Positiven, aber eben wie auch im Negativen. Also was man dort für verlorene Seelen in dieser Stadt findet und sieht und Leute, die wirklich von dieser Stadt einfach verschlungen werden und irgendwie hingerotzt wieder auf die Straße und dort bleiben sie dann und fristen da ihr Dasein. Das ist wirklich, diese Stadt wirft sehr viele Fragen auf. Also das war keine Option, da zu bleiben, und dementsprechend musste ich dann ja wieder in den Flieger steigen. Und der Flug heute war ein recht guter Flug, um wieder auf das Pferd zu steigen, weil der war sehr, sehr ruhig, auch wenn er sehr lang war mit 6 Stunden, war es aber doch ein ganz guter Flug. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz einordnen, wie schwer so Turbulenzen sein dürfen, weil einerseits war es natürlich so, dass auch heute Turbulenzen da waren. Man dachte aber die ganze Zeit, okay, das wackelt ein bisschen, aber wenn ich jetzt in so einer kleinen Maschine sitzen würde, das könnte schon wieder hässlich sein, also richtig hässlich sein. Deswegen die Frage an den Profi: Warum nimmt man auf solchen vergleichsweise langen Strecken, wir sind 3,5 Stunden unterwegs gewesen, quer durchs Land, so kleine Maschinen? Und was können die wirklich ab?
Okay, folgende Frage. Dazu brauche ich jetzt erstmal, auf welchem Flughafen in New York seid ihr denn gelandet?
Wir sind gelandet in LaGuardia. Oder wie ich gelernt habe, wie es eigentlich wahrscheinlich richtig heißen müsste, LaGuardia, weil tatsächlich das ein Italiener damals entworfen hat, das Ding.
Okay, da muss ich mal kurz nachgucken, was es jetzt genau für ein Flugzeug war. LGA ist der Code. Mhm. Ich kann aber zwischendurch schon mal erzählen, was die Flugzeuge aushalten. Es wird tatsächlich klassifiziert in 3 verschiedene Kategorien: Light, Moderate und Severe Turbulence. Und bei Light Turbulence ist das, was man im normalen Flugbetrieb eigentlich immer so erlebt. Es wird wahrscheinlich auch das, was ihr erlebt habt, Light Turbulence gewesen sein. Und das ist das Verrückte an der ganzen Sache, was quasi die Auslegung des Flugzeugs und den Flugbetrieb selbst betrifft.
Also aber so, wenn du mich nach meinem subjektiven Wahrnehmen fragst, dann würde ich sagen, es war mindestens Stufe Mittel, aber ist egal.
Ja, Moderate Turbulence ist wirklich schon das, was man, das habe ich, glaube ich, ein einziges Mal erlebt, Moderate Turbulence als Passagier. Und das ist, wenn in der Kabine selbst Gegenstände durch die Gegend fliegen und Menschen, es aber nur kleinere Verletzungen geben kann von Leuten, die dort halt sich gerade in der Kabine, also in dem Flugzeug selbst, unangeschnallt bewegen. Das ist Moderate Turbulence. Severe Turbulence ist, wenn es schwere Verletzungen oder Todesfälle gibt und das Flugzeug zeitweise außer Kontrolle ist. Das ist Severe Turbulence. Und es tatsächlich sich auch an, es tatsächlich auch an dem Flugzeug selber, wie sagt man da, Verformungen gibt. Noch keine Risse und noch nichts dergleichen, aber wenn sich sozusagen es kleinere Verformungen gibt, die sieht man gar nicht. Da geht es dann bloß darum, dass es irgendwo, wenn man aussteigt und ganz genau guckt, irgendwas sich um 1 Millimeter bewegt hat. Ja? Das ist Severe Turbulence. Und Severe Turbulence ist sehr, 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 sehr selten. Weil Turbulenz nämlich davon abhängt, also das ist unterschiedlich von Flugzeugtyp zu Flugzeugtyp. Ja? Für ein A380 ist das, was ihr erlebt habt, noch lange keine Moderate Turbulence. Für ein Embraer whatever, mit dem ihr geflogen seid, schon. Und das ist nämlich das, was du jetzt gefragt hast, warum setzt man solche kleinen Flugzeuge auf solchen langen Routen ein? Weil es natürlich sehr viel besser, wirtschaftlicher und umweltfreundlicher ist, wenn der Flug nicht voll ist, ein kleineres Flugzeug zu nehmen. Beziehungsweise, das ist statistisch so ausgewertet, dass man sagt, okay, wir fliegen diese Strecken mit den Flugzeugen. Und es ist, was wiederum nicht so umweltfreundlich ist, aber wirtschaftlicher, offensichtlich, ist, dass man den Passagieren lieber mehrere Verbindungen an einem Tag anbietet, als weniger und dafür größere Flugzeuge. Ja, man will lieber anbieten 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13, 14, 15, 16 von Houston nach New York, anstatt nur 3-mal am Tag. Weil es ja Leute gibt, die das pendeln.
Kann ich aus wirtschaftlicher Perspektive und auch aus ökonomischer und ökologischer Perspektive durchaus nachvollziehen. Hat aber natürlich dafür gesorgt, dass wirklich, also Sagen wir mal, ich hatte in Gedanken mein Testament schon geschrieben. Also ist
ja scheiße, ne?
Es hat wirklich keinen Spaß gemacht, also gar keinen Spaß. Am Anfang dachte ich noch, ja, hu, es wackelt ein bisschen, jubidei, und irgendwann relativ zügig wurde das so extrem, dass ich, weil du hattest auch wirklich das Gefühl, das Flugzeug dreht es in alle Richtungen. Und dann, also wenn es nur nach links und rechts geht, wenn es nur nach oben und unten geht, aber wenn du dann das Gefühl hast, das Flugzeug liegt wirklich quer in der Luft, das war wirklich nicht angenehm.
Das glaube ich dir sofort. Wann war denn eure Flugzeit? Das kann man ja jetzt sagen, ist ja vorbei.
Wir sind, Moment, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Wir sind geflogen 15 Uhr, würde ich schätzen. Welche Airline? Ja. United. Ja.
Okay.
Es müsste 15 Uhr rum gewesen sein, der Flug.
Mhm. Mal gucken.
Moment. Vielleicht finde ich das noch genau raus.
Wenn du die Flugnummer für mich hast, dann kriege ich es raus.
Es könnte sogar sein, dass ich das Ticket, noch habe.
Ja.
Ja, das stell mir die Frage.
Besser. Ja, währenddessen, damit die Menschen sich nicht langweilen, folgende Frage. Wie. Ach so, nee, warte, jetzt habe ich es vergessen, verdammt. Ach ja, erzähl bitte von eurem Debüt.
Ja, wir waren in der Carnegie Hall, tatsächlich. Und das war ganz fantastisch, grundsätzlich. Also es hat Spaß gemacht und alles. Ich hatte bloß an dem Tag massivste Probleme, weil ich wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, wo es herkommt, ja. Es ist alles, es ist Kaffeesatzleserei. Aber entweder bin ich auf dem Flug so heftig verspannt gewesen oder dieses Bett, in dem ich geschlafen habe, war so weich. Jedenfalls habe ich mir so mies irgendwas eingeklemmt, dass ich den ganzen Tag Karussell gefahren bin. Ich hatte übrigens einen Schwindel früh. Und musste dann, also war am Tag vorher schon, und es erhielt sich dann gepaart mit Montezumas Rache. Also ich schleppe schon seit ein paar Tagen hier so Magen-Darm mit mir rum, was jetzt nicht so cool ist, wenn du in Amerika bist und darauf angewiesen bist, immer mal eine Banane und Kamillentee zu finden. Das ist jetzt nämlich nicht unbedingt das, womit der gemeine Amerikaner jetzt wahnsinnig viel zu tun hat den ganzen Tag, rein lebensmitteltechnisch. Insofern, sagen wir mal, waren die Bedingungen etwas erschwert, aber es hat trotzdem unfassbar viel Spaß gemacht, auch weil das Stück einfach nach wie vor total geil ist, 7 Todsünden. Und dann ist es irgendwie wirklich eine totale Ehre. Es ist bloß so, also hinterher war eigentlich noch eine Reception, also so ein Meet and Mingle mit den Artists im Foyer geplant. Das musste leider ausfallen, weil irgendein Zuschauer sich leider in der Lobby komplett vergessen hat. Also man könnte jetzt versuchen, um den heißen Brei herumzureden, das mache ich jetzt einfach nicht. Da hat einfach einer offenbar so tierisch eingeschissen, dass diese ganze Reception ausfallen musste.
Ach du Scheiße.
Ja, allerdings.
Das ist ja furchtbar.
Ja.
Also für alle Beteiligten ist das furchtbar.
Ja, insofern war es ein bisschen schade. Es war dann glücklicherweise noch ein anderer Künstler von unserer Agentur zeitgleich in der Carnegie Hall und hat gespielt. Und da war dann auch noch eine Reception auf einer anderen Ebene. Da sind wir dann dort mit hingegangen. Aber das war ein bisschen ein sogenannter Bummer. Nee, ansonsten hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir waren in der Zenkel Hall. Das ist so ein ungefähr 600 Personen fassender Saal in der Carnegie Hall. Und der war auch gut verkauft, war fast voll. Und die Leute haben es mit stehenden Ovationen gefeiert. Und das fühlt sich total surreal an. In der Carnegie Hall, wo wirklich die größten Weltstars ein- und ausgehen und ein- und ausgegangen sind, schon seit die gegründet wurde, gefühlt, dort mit stehenden Ovationen in einem fast ausverkauften Haus zu stehen, da muss ich mich dann, wenn ich wieder zu Hause bin, erstmal zwicken lassen. Das ist schon.
Das ist wirklich toll.
Das war schon echt Wahnsinn. Also muss ich so sagen, das wird auf jeden Fall auch was sein, was bleibt. Genauso wie der Met-Besuch am Tag vorher. Das war auch. Das war so ein Schnellschuss. Also wir saßen quasi im Bus. Nee, das war am Tag vorher. Habe ich mir nachgeguckt, was kommt. Und da habe ich gesehen, Arturan dort kommt. Also in einem meiner. Ja, also Puccini sowieso mein absoluter Favorite Opernkomponist. Und dachte, Turandot, geil. Und dann auch noch mit Roberto Alagna als Calaf, über den wir, als wir die 7 Todsünden mit der Wirtphilharmonie gemacht haben, über den wir da durch Zufall mit dem Dirigenten und der Soprankollegin drauf gekommen sind und über den wir ein bisschen gequatscht hatten. Und da dachte ich, das kann kein Zufall sein, das ist viel zu gut. Und dann kommt es auch noch ausgerechnet an unserem Off-Day. Und dachte, okay, wenn hier irgendwie, wenn man Hebel in Bewegung setzen kann, dann sollten wir das versuchen. Und habe dann wirklich aus dem Bus von unserem Hotel, das ist auch noch eine Geschichte, also es ist wieder eine Reise, wo wahnsinnig viel passiert ist und wahnsinnig viel passiert nach wie vor. Aus dem Bus von unserem Hotel zum Flughafen in Houston habe ich Tickets gebucht für Frank, Holger, die Hornistin aus dem Ensemble Modern und mich. Und das war insofern ganz gut, weil ich viel Zeit hatte, weil unser Bus ungefähr 50 Meter weit gekommen ist. Und dann gab es eine Construction am Ende der Straße und die musste eine sehr, sehr enge Kurve, die Fahrerin, nehmen mit dem Bus und hat sich etwas verschätzt und ist dann mit der Hinterachse über die Bordsteinkante gefahren und landete genau in einem Wasserloch. Also das war so ein Stück Wiese und da war es genau so tief, dass unser komplettes Rad drin versunken ist und man nicht mehr rauskam hinterher, weil der Bus keinen Grip mehr hatte. Und dann sind wir mit dem Bus also hängen geblieben, brauchten dann einen Ersatzbus, was mir wiederum die Zeit verschafft hat, die Tickets für die Metropolitan zu buchen in der Zwischenzeit. Und ja, das ist schon eine Erfahrung gewesen, wo ich sagen muss, das ist schon extrem auf Show ausgelegt in Amerika, also auch Oper. Du hast halt in einer zweistündigen Oper zwei Pausen. Einmal nach 35 Minuten, einmal nach 45 Minuten und dann, also, wo du dich auch fragst, was soll das? Und dann guckst du einmal in die Shops und in die Getränkestände und an die Essenstände und dann denkst du, ah, das soll das, ja klar. Aber musikalisch war das schon top-notch. Also das war schon ganz oberes Regal. Das war echt, echt gut. Das hat richtig viel Spaß gemacht, war ein echt schöner Abend. Und das, obwohl ich an dem Tag wirklich noch nicht wusste, ob ich abends überhaupt in die Oper gehen kann. Tickets waren natürlich schweineteuer. Und wir hatten vorher noch einen Empfang bei der Weil Foundation. Und wirklich früh bin ich 3 Stunden nur Karussell gefahren im Zimmer, im Bett. Das war wirklich nicht so cool. Aber ich habe es dann mit viel guten Zureden meinem eigenen Körper gegenüber und ein bisschen Dehnen und Wärme und all möglichen Kram habe ich dann irgendwie geschafft, mich so herzustellen, dass ich dann alles machen konnte, dass dann auch das Konzert gut war dann am nächsten Tag. Also man ist auf dem aufsteigenden Ast, wobei man ja nie weiß, was so eine Reise noch bereithält an Keimen. Da kann ja immer alles passieren.
Da ist doch das sehr, sehr schön, wenn man mal auf einer Reise nicht krank sein sollte, oder?
Ja, naja, das ist, passiert ja selten genug. Irgendwas sammelt man sich ja irgendwie immer ein, gefühlt.
Ja, das stimmt.
Aber weißt du, deswegen, also dieser Stoizismus, den ich vielleicht bei dir damals am Flughafen, als wir Jumpseat geflogen sind, oder als du Jumpseat geflogen bist und ich Standby geflogen bin, der ist mir eigentlich zu eigen. Also ich bin da sehr pragmatischer Stoiker oft. Aber eben zum Beispiel jetzt in gesundheitlichen Dingen neige ich dazu, dann das etwas vielleicht überzubewerten manchmal. Ich glaube nicht, also so Hypochonder bin ich glaube ich nicht. Ich glaube, ich kenne meinen Körper schon ganz gut und weiß aber, wenn irgendwas komisch ist. Schwierig ist immer, wenn Dinge zum ersten Mal auftreten. Weißt du, wenn man so das erste Mal irgendwelche Gefühle hat, die man noch nie hatte, dann ist es immer ein bisschen eigenartig. Und
du meinst,
eben,
wenn man verliebt ist.
Genau. Und eben diese Geschichte mit den Turbulenzen, wo du halt wirklich einfach keinen Einfluss auf das hast, was passiert. Du bist dem ja voll ausgeliefert, dem, was der Pilot kann oder eben nicht kann.
Du kannst dich natürlich von links nach rechts bewegen im Flugzeug.
Das bringt ja aber überhaupt gar nichts.
Ja, aber vielleicht gibt es dir ein besseres Gefühl.
Ja, gut. genau. Habe ich damit alle Fragen beantwortet? Ich glaube ja.
Ja, ich hatte nur eine einzige Frage.
Ja.
Diese.
Ach so, das, okay. Ja.
Ich habe noch eine zweite Frage.
Ja.
Die ich jetzt gerade nicht mehr weiß, ob ich sie schon gestellt habe, weil gedanklich habe ich sie schon gestellt. Es gibt dort mehrere Hallen in der Carnegie Halle.
Ja, und zwar, ich glaube, 4 oder 5. Wir sind dann auch in dem Kurt Weill Recital-Saal vorbeigegangen, der war relativ klein. Und dann haben die ja die Riesenhalle, da passen, glaube ich, keine Ahnung, 2000 rein oder so. Oder 2,5 sogar. Mhm. Und dann gibt es halt diese Medium-Halle, in der wir jetzt gespielt haben, die Senkel Hall. Und das, also cool. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch noch eine, die 1000 Leute fasst oder so, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ja, es war auf jeden Fall jetzt nicht die kleinste Halle, die sie hatten, wo wir gespielt haben.
Also es ist jetzt also ein Riesenhaus.
Es ist wirklich ein Riesenhaus. Also tatsächlich kannst du dich da verlieren und nie wiederfinden, wie ich auch gestern fast die Erfahrung gemacht habe.
Wahnsinn.
Ich habe übrigens die Startzeit rausgefunden, es muss irgendwann um 12 rum gewesen sein.
Okay, ich habe jetzt keinen Flug gefunden, der mit...
Während du nebenbei vielleicht weiter recherchierst, stelle ich dir mal so ein paar Fragen.
Wenn du mir die Flugnummer sagen könntest, wäre es am einfachsten.
Ach so, ja, das geht natürlich. Warte mal, müssen wir mal kurz gucken, wo sind jetzt... Hä, wieso ist denn das jetzt so? Moment. Ach, die Tücken der Technik. Ich hatte doch hier gerade alle Tickets. Aha. Moment. Ah ja, hier. Die Flugnummer war UA4799.
Mhm, danke.
In der Zwischenzeit. Warum machen die das immer so arschkalt im Flieger? Ey, ich kam in einem Wollpullover, kam ich in den Flug nach Houston. Wir sind erstmal komplett schockgefrostet worden. Es war so arschkalt, dass ich gefroren habe. Es war das erste Mal, dass ich den Purser gefragt habe, ob die wärmer machen können in der Kabine, weil es so schweinekalt war. Warum machen die das?
Beantworte ich dir gleich. Sag mal nochmal die Nummer, bitte.
UA 4799.
Ja, es ist so, dass in einem Flugzeug, so, warte, ich bin abgelenkt, die Klimaanlage ja nicht nur die Temperatur macht, sondern vor allem Luftfeuchte und Sauerstoff, also auch quasi korrekt Luftdruck und so weiter und so fort. Und es ist vom Cockpit aus zu steuern in solchen kleinen Flugzeugen meistens, welche Temperatur herrscht in der Kabine. Das heißt, diejenigen, die die Temperatur einstellen, fühlen sie nicht immer, nämlich die Cockpitbesatzung. Und da kann es doch schon mal vorkommen, dass es runtergedreht ist, sehr stark runtergedreht. Und das passiert dann einfach nicht mit Absicht, das ist halt so, aus Versehen, mehr oder weniger, weil nämlich ja auch von der Anzahl der Gäste abhängig ist, wie stark die Klimaanlage sein muss, weil es nicht in dem Sinne richtig Temperaturregler gibt, sondern man muss die Temperatur, es gibt Temperaturregler, aber die Stärke der Klimaanlage ist nicht immer exakt auf die Anzahl der Gäste abgestimmt. Mhm. Weil um dieselbe Temperatur zu erreichen, musst du, wenn mehr Gäste drin sind, etwas mehr kalte Luft hinzufügen, als wenn weniger Leute drin sind.
Das ergibt dummerweise viel Sinn.
Das ist von Flug zu Flug halt unterschiedlich. Das heißt, du musst vor jedem Flug diesen Regler ein bisschen bewegen. Und deshalb ist es dann auch ein guter Punkt zu sagen, hey, könnt ihr vielleicht ein bisschen wärmer machen.
Okay.
Das wird dann auch gemacht
in der Regel. Das ist durchaus einleuchtend.
Das freut mich.
Dann ist mir aufgefallen, es gibt jetzt ein neues TSA-System. Wusstest du das?
Es gibt erklär den Menschen, was damit gemeint ist.
Also TSA ist der Security Check, durch den man muss, bevor man dann aufs Flugzeug darf. Und zwar gibt es in Frankfurt jetzt zwei Etagen. Auf einer Etage musst du deine Flüssigkeiten rausräumen und auf der anderen Etage kannst du alles drin lassen. Elektrische Geräte, Flüssigkeit, alles. Also du musst die Flüssigkeit nicht mehr abgeben, sondern du kannst die theoretisch in der Flasche, in der Metallflasche im Rucksack lassen. Und da frage ich mich, warum diese Zweiklassengesellschaft? Aber das kannst du mir jetzt wahrscheinlich gerade nicht beantworten, denke ich mal. Aber was ich mich dahinter viel mehr frage, ist, wie funktioniert das? Weil es ist ja so, dass du die Flaschen und Flüssigkeiten und so, das war ja Flüssigsprengstoff, dass sie das vorbeugen wollten. Oder dem. Das bedeutet aber, wenn ich jetzt ein ausgeklügeltes System habe, was Flüssigkeiten scannt, muss das ja die Moleküle der Flüssigkeit gleichzeitig abgleichen. Mit allen möglichen Flüssigsprengstoffgeschichten oder wie funktioniert das denn? Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie das gehen soll.
Also ich auch nicht. Zweiklassengesellschaft, es ist einfach noch nicht auf allen Etagen eingeführt.
Naja, aber es ist ja aber trotzdem fies, dass manche ihre Getränke dann wegschmeißen müssen und andere können alles einfach behalten.
Das ist nicht so. Ein Liter darfst du mitnehmen. Ein Liter darfst du mit ins Handgepäck nehmen. Es muss aber in 100 Milliliter Verpackungen aktuell noch verpackt sein, zumindest in dem unteren.
Na gut, das macht aber Getränke Bereich. Ja im Grunde fast unmöglich.
Ja, das stimmt.
Also sagen wir mal, es ist auf jeden Fall sehr umständlich, 100 Milliliter, also einen Liter mit Wasser dadurch zu schmuggeln.
Das ist absolut korrekt. Allerdings gibt es ja auch danach noch Möglichkeiten, sich was zu trinken zu besorgen. Oder im Flugzeug halt auch. Und das, ich weiß auch nicht, wie das andere funktioniert. Jedenfalls scheint es offenbar die Flüssigkeiten unterscheiden zu können. Man darf ja auch alles andere drin lassen. Du darfst ja auch iPads und Computer, darfst ja alles drin lassen in der Tasche bei dem anderen Scanner.
Ja.
Und das finde ich schon ziemlich krass, dass das geht auf einmal.
Extremst abgefahren.
Ja, ist halt übrigens mit dem Embraer 175 geflogen.
Ah, 175, okay.
Und genau, das ist auch Umfang meines Type Ratings.
Das heißt, den hättest du auch fliegen dürfen?
Noch nicht.
Aber was ist denn, also was bedeutet denn jetzt für das Flugzeug selber, wenn du jetzt sagst, nicht Severe, was ist die mittlere? Moderate Turbulence. Was passiert da genau von außen mit dem Flugzeug? Also jetzt nicht physikalisch, sondern wirklich von der Bewegung her, weil du verlierst wirklich komplett das Gefühl dafür, was das Flugzeug durchmacht, wenn du da drin sitzt. Also selbst oder lass es leichte sein, von mir aus lass es auch leichte Turbulenzen sein, aber du hast halt wirklich das Gefühl, du wirst in alle Richtungen geschoben und geschleudert und es gibt überhaupt keine Kontrolle darüber, was eigentlich passiert. Wie viel Kontrolle hast du als Pilot während Turbulenzen?
Tatsächlich, früher hat man gesagt, man entgegnet diesen Turbulenzen mit Gegenbewegungen. Das macht man heute nicht mehr. Man lässt das einfach los und fliegt geradeaus weiter. Nur wenn es wirklich einen vom Kurs abbringt, macht man da Korrekturen. Aber in der Regel macht das der Autopilot selber.
Das heißt, also ein bisschen wie bei Glatteis, bloß nicht lenken, es könnte es schlimmer machen, sondern
Nee. Ja, naja, geht so. Also es ist natürlich also ein anderer physikalischer andere physikalische Zusammenhänge, aber es ist schon so, weil man nie in dem Moment, in dem die Turbulenz kommt, auch reagiert. Man reagiert später und damit reagierst du wahrscheinlich genau in die falsche Richtung. Hm. Ja, deshalb lässt man es einfach bleiben. Nur wenn es wirklich langfristige Änderungen sind, dann muss man sie hinterher korrigieren. Ja. Einfach weiter und das ist das Beste fürs Flugzeug. Weil, wenn es jetzt noch mal ganz kurz physikalisch wird, der Auftrieb wird ja dadurch erzeugt, dass von vorne Luft auf den Flügel strömt, also durch die Fluggeschwindigkeit. Hm. Wenn es jetzt also so ist, dass du von vorne Wind kommst, hast du die Fluggeschwindigkeit plus diese Windböe von vorne. Ergo, es zieht dich nach oben. Das ist das, wenn sozusagen es von unten einen nach oben drückt, dann hast du Wind von vorne bekommen. Und da darfst du, weil das Flugzeug quasi da auch belastet wird, aber komplett in Limits, absolut in den Limits, nicht noch mehr Belastung dazugeben. Sollte man nicht machen. Deshalb lässt man es einfach laufen.
Das heißt, du ziehst nicht hoch oder zur Seite?
Genau, das machst du in dem Moment nicht, weil du dann noch mehr Belastung drauf gibst. Ist aber alles noch in Limits, wirklich, kann ich immer wieder betonen. Wenn es durchsackt, ist es nicht so, dass du quasi durch ein Luftloch fliegst, wie es alle immer sagen, sondern du hast einfach Wind von hinten bekommen. Oder weniger Wind von vorne, weil du dann quasi eine geringere Luftströmung über den Flügel hast, okay? Mhm. Und wenn du nach links oder rechts geschoben wirst, hast du obviously Seitenwind. So, mehr ist das nicht, das ist also Wind.
Sind das der Seitenwind, das sind dann die sogenannten Scherwinde, oder was?
Scherwinde sind sehr, sehr, sehr gefährlich. Scherwinde ist, wenn links auf dem Flügel es nach unten geht und rechts nach oben. Das sind Scherwinde.
Aber wo das Flugzeug dann gedreht werden könnte.
Genau, und durch die fliegt man nicht.
Okay.
Die gibt es nämlich in der Regel nur im Gewitter. Und man fliegt nicht durch Gewitter durch.
Ja. Okay, das ist doch aber, das leuchtet doch ein. Das heißt, also man wird mild durch die Gegend geschoben, also das Gefühl trügt einen nicht.
Genau.
Es ist aber alles physikalisch so im Rahmen. Also gibt es denn die Möglichkeit, Turbulenzen zu umfliegen, haben wir uns gefragt. Weil es ist natürlich
absolut
so, der Pilot sagt, wir haben jetzt in 5 Minuten ungefähr, in 5 bis 10 Minuten massive Turbulenzen vor uns. Das war im Grunde genau das, was er gesagt hat. Das heißt, wenn man das so absehen kann, warum versucht man das nicht zu vermeiden?
Weil das eventuell sonst man dort nicht ankommt, wo man hin will. Weil die auch so gelegen sein können, dass man halt nicht drumherum kommt. Ja, weil das dann auch in der Linie liegen kann. Man sieht das vorne, ob man da durchfliegt oder nicht. Oder weil da halt gerade eine Front ist und man kann aber durch die Front ohne Probleme durchfliegen. Oder weil man eben weiß, es ist so, es wird so sehr sein, dass es das Flugzeug nicht überlastet. Es wird zwar kurz unangenehm sein oder auch länger, aber man kommt damit am besten dahin. Also es gibt ja auch so Großwetterlagen, die eine Riesenfläche umfassen und man muss da halt durch. Oder man lässt es bleiben, man bleibt unten.
Hm. Ja. Okay, dann letzte Frage dazu. Versucht man das zu umfliegen?
Ja.
Okay.
Das geht aber eben auch nur, wenn es die Verkehrslage zulässt. Wenn es natürlich so ist, dass es gefährlich ist, also sicherheitsrelevant, dann wird man trotzdem umfliegen, auch wenn die Verkehrslage das nicht zulässt, dann müsste der andere Verkehr sich halt anpassen. Mhm. Und wenn es aber so ist, dass es um Passenger-Comfort geht, dann muss man auch auf die Verkehrslage achten. Wenn es quasi nicht sicherheitsrelevant ist, es quasi nur um Komfort geht, dann kannst du nicht mal eben einfach einen Langstreckenflieger beiseite drücken. Das klappt nicht.
Ja, verstehe. Okay. So, bei mir ist es jetzt 2.32 Uhr. Ich habe jetzt hier noch drei Dinge, die wir jetzt hier noch machen. Und dann habe ich noch eine Empfehlung. Und dann gehe ich ins Bett und call it a day. Ja, nur damit wir das schon mal gesagt haben.
Das hast du dir verdient.
Herr Stett, drei Dinge, die du im Flugzeug verbieten würdest, beziehungsweise vielleicht auch Dinge, die schon bereits verboten sind, auf jeden Fall beibehalten würdest.
Schuhe und Socken ausziehen.
Würdest du verbieten?
Ja. Sagen wir mal, Schuhe ausziehen kann ich verstehen, aber es gibt ja Leute, die ziehen dann auch ihre Socken aus und hauen ihre Füße da sonst wo durch die Gegend. Das finde ich räudig.
Ja. Mauke verboten. Ja.
Was?
Mauke verboten.
Was heißt Mauke?
Na, Käsemauke. Hast du noch nie gehört? Für den Fuß?
Nee. Noch nie. Okay, weiter.
Aber es ist ein schöner Folgentitel vielleicht.
Wir hören uns auch beim Essen. Oh Gott, nee. Das schreckt die Leute ab. Nee, der Folgentitel ist: Wo ist meine Hose?
Warum? Versuchst du deine Hose?
Ja, ich habe jetzt meine Sporthose angezogen.
Wir hätten die Folge auch Carnickel Hall nennen können.
Gut, wir nennen sie Carnickel Hall. Das ist wenigstens auch niedlich. Und das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Nicht verbieten, aber es ist so, Internet an Bord. Auf kurzen Flügen. Weil es vielleicht auch wirklich mal sehr, sehr schön ist, mal eine Stunde gar nicht ins Internet zu können. Oder anderthalb. Gut, gibt es natürlich, ist ein riesen Diskussionsthema. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich kann nicht, weil ich muss arbeiten und whatever. Ja, egal, wir wollten es ja kurz fassen. Und was schon verboten ist, tja, ja, was auch so beibehalten werden sollte, nach der Landung bis zum vollständigen Stillstand des Flugzeuges und eigentlich auch bis die Triebwerke aus sind, nicht aufstehen, sitzen bleiben, angeschnallt bleiben. Das ist so heftig, was da für Unfälle passieren.
Ist das so,
wenn
ja?
Wenn man doch mal bremsen muss, ja, ja. Da kannst du dir sonst was brechen. Wenn du damit 40 Sachen über den Rollweg rammelst, das ist ja eine normale Rollgeschwindigkeit, und wenn das Flugzeug dann voll in die Eisen geht, steht das innerhalb von wenigen Metern. Das ist nicht wie beim Auto. Das hat halt eine ganz andere Bremsleistung. Mhm. Und da kannst du dir vorstellen, was mit dir passiert, wenn du da stehst.
Ja, die Trägheit der Masse
und so. Oder irgendein Gepäckfach offen ist. Das ist unfassbar. Und das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 zu dem Thema ist, dass es ja auch für die Flugbegleiter ein Riesending ist, weil die am Ende doch die Verantwortung tragen.
Ja.
Und die müssen dafür sorgen, dass du dich wieder hinsetzt.
Ich habe
aber selber nicht aufstehen.
Ich habe interessanterweise wenigstens zwei andere Punkte. Mhm. Das eine ist, ich würde grundsätzlich mir wünschen, dass es von Airlines eine Maßgabe gibt, an Husten, die Leute machen, bevor es dann mal den Satz gibt, vielleicht setzen sie doch mal eine Maske auf im Sinne ihres Umfelds, weil wir hatten heute wirklich wieder zwei hinter uns, die haben derartig gehustet, dass du dich wirklich gefragt hast, ist es noch eine Erkältung oder schon Tuberkulose? Es war wirklich nicht feierlich. Also das habe ich auch so in der Form selten erlebt. Das permanent und dann natürlich auch ohne irgendwie Hand, also nicht in den Arm, sondern nur so hier in der offenen Hand und so, dass es schön halt einfach über 6 Stunden du das ganze Flugzeug mit reinreiten kannst. Das ist das eine. Da würde ich mir dann schon wünschen, dass die nicht die Passagiere untereinander das ausfechten lassen, weil das endet im Zweifelsfall in der Schlägerei. Wenn aber von der Airline dann irgendwann jemand kommt und sagt, also wollen Sie nicht, das kann ja freundlich sein, wollen Sie nicht vielleicht hier, wir hätten vielleicht auch eine Maske für Sie, das ist doch für Sie und Ihr Umfeld vielleicht ein bisschen angenehmer insgesamt. Nur so als Anregung. Das Zweite ist, das ist verboten und ich hoffe, dass das auch ewig so bleibt, telefonieren im Flugzeug. Ja, weil es eigentlich wirklich, wie du sagst, schön ist, dass es so eine kleine Oase ist, wo man eben nicht irgendwie allen beim Telefonat mit sonst wem zuhören muss, sondern dass du da wirklich im Grunde jeder macht seins und das ist auch völlig in Ordnung. Und das Dritte ist mir gerade egal. Ja.
Okay.
Das fällt aber mir gerade nicht ein.
Ich möchte die Frage nochmal kurz zurückgeben und zwar, was ist im Konzert verboten? Oder was würdest du dir wünschen, dass verboten wird? Oder sag mal so, was würdest du dir wünschen, dass es verboten wird?
Naja, was ich mir wünschen würde, ist, dass das Husten wenigstens auf ein Minimum beschränkt wird, wenn man nicht eigentlich verantwortlich sagt, ich gehe hier ein klassisches Konzert. Da haben Leute viel, viel Geld für bezahlt, es war auch in der Metropolitan Opera so. Da bin ich nicht der Hauptdarsteller mit meinem Husten. Und nur weil ich vielleicht auch Geld bezahlt habe, kann ich nicht 2000 anderen dafür einen Abend verkacken. So, da würde ich mir manchmal einfach wesentlich mehr Eigenverantwortung noch wünschen. Auch im Sinne der anderen dann zu sagen, vielleicht wenn der Husten ein bestimmtes Maß überschreitet, bleibe ich lieber zu Hause. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man Bonbons auspackt, macht es schnell, kurz und schmerzlos. Nicht glauben, wenn man es langsam auspackt, hört man es nicht. Das macht es meistens viel schlimmer. Weil dann ist das auch so ein ewiges Geknister, dann macht es einmal zügig und gut ist und wenn es geht an lauten Stellen. Und das Dritte ist, aber das haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, das ist aber jetzt eher die Veranstalterperspektive, wenn der Applaus einmal läuft, dann nicht mehr reden als Veranstalter. Ja, lass den Applaus laufen, lass die Leute applaudieren und dann die Künstler nach Hause gehen und dann sind alle glücklich. Es gibt nichts Dämlicheres, als einen Applaus abzuwürgen. Und dann stehen alle da wie Pik 7 und das Schlimmste ist dann, wenn dann noch so ein Satz auf trockenen, also auf eine trockene Situation, sprich der Pfarrer spricht oder wer auch immer, es gibt keinen Applaus und dann kommt so ein dämlicher Satz, ja und wenn wir Glück haben, dann singen sie uns jetzt noch ein. Dann stehst du da als Künstler wie Pik 7, das hast du lieber selber in der Hand, ob du das machst oder nicht. Das ist einfach nicht cool. Nicht machen.
Alles sehr, sehr nachvollziehbar.
So.
Jetzt haben wir aber
42 Minuten. 42 Minuten haben wir.
Das ist doch wunderbar.
Ja, schnelle
Impfung. Olaf hat übrigens gesagt, maximal halbe Stunde.
Für euch gehe ich auch mal über meine Schmerzgrenze. Kurze Empfehlung noch, ganz simpel gehalten, angemessener Stunde. Leute, macht Musik. Einfach Musik machen. Egal wie, singt schief in der Dusche, ist völlig wurscht, aber macht Musik. Es hält euch am Leben, es hält euch jung und es hält euch vital.
So. Quietschekäse hilft auch.
Quietschekäse. Das ist doch ein schöner Folgentitel. Nehmen wir doch die Folge Quietschekäse. Das ist gut. Gefällt mir. So fühle ich mich auch gerade, deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Es ist 2.39 Uhr in meiner gefühlten Zeit. In der richtigen Zeit ist 23.39 Uhr. Ich glaube, da kann man auch mal getrost ins Bettchen gehen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich bin dann auch wieder in Deutschland, glücklicherweise. Wenn ihr das hört, bin ich wahrscheinlich gerade auf dem Weg nach Deutschland. Jetzt darf sich der Herr Stett noch verabschieden und ich gucke, ob ich mal noch hier einen lyrischen Erguss finde.
Also, guten Flug, ne? Immer schön rechts fliegen und allen anderen eine wunderbare Woche. Mit schönen Erlebnissen genießt die Kirschblüte und die Apfel- und Birnenblüte. Pflaume ist ja auch schon durch. Es ist was ganz Wunderbares, die Bäume blühen zu sehen. Bist du soweit?
Noch nicht. Du musst mal noch 2 Minuten sprechen.
Ja, also wie gesagt, ich habe euch schon eine schöne Woche gewünscht. Da fällt mir noch Folgendes ein. Bei uns zu Hause steht die Osterdeko noch, weil ich darum gebeten hatte, weil ich es einfach sehr, sehr schön finde. Man sollte bloß nicht vergessen, sie dann doch irgendwann einzuräumen.
Das ist doch ein schöner Rat. Und jetzt kommt von Marco Tschirpke ein etwas makabereres Gedicht zum Ende dieses Podcastes. Es heißt Geißeln der Menschheit. Röteln, Pocken, Influenza, Masern, Gelbsucht, Typhus, AIDS, Herzinfarkt, Katarrh, Nekrose, Lepra, Hirnschlag, Dire Straits. In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so.